Ich hatte ja letzten Mittwoch, haben wir uns so Gedanken gemacht über die Erlösung und so weiter und so fort. Ich möchte noch mal ganz kurz wiederholen für die, einfach die nicht da waren. Wir hatten uns überlegt, wie Gott es sich gedacht hatte. Ah, da bin ich schon zu schnell. Wie Gott es sich gedacht hatte mit dem Menschen, dass er ihn geschaffen hat zu seinem Ebenbild oder in seinem Ebenbild, dass er Gemeinschaft mit ihm haben kann. Und wir haben gesehen gehabt, dass Geist, Seele und Leib in Verbindung mit dem Herrn standen oder mit Gott standen und eigentlich eine Einheit waren. Und wir haben dann gesehen durch den Sündenfall, wie die Trennung vollkommen war. Geist, Seele und Leib sind getrennt worden von Gott. Und wir haben dann am Leben vom Kerkermeister in Philippi die Situation, wo Paulus und Silas im Gefängnis waren und nachts es ein Erdbeben gab und die Fesseln sich gelöst haben und die Türen aufgegangen sind und der Kerkermeister sich in sein Schwert stürzen wollte und der Paulus gerufen hat, er soll es nicht machen. Und wie dieser Mann die Frage gestellt hatte, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Wir hatten uns dann da Gedanken gemacht drüber, was dieser Satz bedeutet. Und zusammengefasst einfach, der Kerkermeister hat gemerkt, ich kann nichts tun, um errettet zu werden. Er hat erkannt, dass er Erlösung braucht. Er hat erkannt, dass er verloren geht und dass er ein Sünder ist. Einfach so vier Punkte mal kurz genannt noch. Und wir hatten uns dann Gedanken gemacht gehabt, wie die Erlösung beschaffen sein muss. Was muss sie beinhalten? Und da hatte ich euch vier Folien gezeigt. Die Erlösung muss so beschaffen sein, also damit es eine echte Erlösung oder ein echter Rettungsweg ist. Ich habe gedacht, ich habe hier das noch ausgestellt gehabt. Wenn du mich ein bisschen dunkler machst, mich braucht ihr eh nicht sehen. Irgendwie habe ich das dumm gewählt, die Farben. Aber egal. Wir haben gesehen, es muss eine Erlösung sein, die Gott als völlig ausreichend und befriedigend ansieht. Das heißt, Gott gibt vor, wie die Erlösung auszusehen hat. Und nicht der Mensch überlegt sich das, sondern Gott ist derjenige, der entscheidet, das und das und das muss passieren, damit es für mich ausreichend ist. Es muss eine Erlösung sein, die wirksam mit der Sünde und allen ihren Folgen aufräumt. Da haben wir gesehen, dass es eben was Vollkommenes sein muss, dass es nicht irgendwie was übrig bleiben darf. Und wir haben viele Bilder in der Bibel, wo Gott sagt, was er mit den Sünden von uns macht und mit den Folgen. Also das muss wirksam sein und muss auch, da darf es kein Hintertürchen oder sonst irgendwie geben, Ausnahmen, so Sonderregelungen wie im Vertrag oder so, sondern das und das und das. Es muss eine Erlösung sein, die das Todesurteil über den Sünder vollstreckt. Wir haben uns durch Adam und Eva, sind wir Sünder, sind wir getrennt von Gott, vollkommen getrennt und eigentlich haben wir das Todesurteil verdient gehabt und eigentlich müsste das Gott vollstrecken an dir und an mir. Aber Erlösung bedeutet halt, dass ich es doch nicht tragen muss, sondern dass irgendjemand oder irgendwas anderes da für mich einsteht. Und es muss eine Erlösung sein, die den Satan besiegt, entthront und völlig seiner Macht beraubt. Das war der vierte Punkt, wo wir uns Gedanken drüber gemacht haben. Und ihr wisst alle, ich liebe diesen Satz am Kreuz, es ist vollbracht, weil dieser Satz nicht nur am Kreuz gesprochen ist vom Herrn Jesus, sondern auch in unserem Leben. Die, die wir dem Herrn Jesus gehören, sind keine Sünder mehr. Wir sind Befreite, wir sind Erlöste, wir sind Gottes Kinder, wir sind Brüder und Schwestern vom Herrn Jesus. Und so vollkommen war der Sieg. Heißt nicht, dass wir nicht noch sündigen können, solange Gott dem Satan die Zeit auf dieser Erde noch gegeben hat, um zu wirken. kann er uns noch angreifen und, sag ich mal, uns den Sieg letztendlich vor den Augen wegnehmen, indem wir einfach die unterschiedlichsten Sachen, indem wir denken, dass wir noch Sünder sind, indem wir denken, wir sind so schlecht und so weiter und so fort. Ich hatte gesagt, dass Satan der Verkläger ist, das heißt nicht Gott klagt uns an, sondern es ist immer der Satan, der dann zu Gott kommt und sagt, guck mal, der Andreas, was der sich wieder geleistet hat, ändert aber nichts an dem, dass der Satan besiegt ist und alle meine Sünden am Kreuz gehangen sind und das Blut Jesu Christi mich reingewaschen hat. Und ich möchte es einfach noch mal ganz kurz zeigen. Tim, wenn du mir kurz hilfst, das wäre super. Halt du mal da. Ja, halt du mal komplett und ihr zu Hause müsst kurz sagen, ob das, ob ihr nur den Tim seht oder auch das, was da drauf ist. Also, ich möchte anhand von den drei Bildern nochmal das zeigen. So war das, wie Gott sich's vorgestellt hat. Die drei Striche stehen für Geist, Seele, Leib. Der Mensch, der in Verbindung mit Gott ist und eigentlich eine Einheit bietet. Das zweite, dass der Satan, also durch Adam und Eva sind alle Menschen getrennt, die auf die Erde kommen. Es ist keine Verbindung möglich von uns aus her. Und es besteht eine Verbindung in allen drei Bereichen eigentlich mit dem Satan. Der Blick ist weggewandt vom Herrn. Und dann eigentlich das, wie es ist, oder wie es sein kann, wie es nicht sein sollte. Man kommt so ein Stückchen her, dann seht ihr auch das auch. Dankeschön. Ich habe das mal, ideal wäre es, wenn wir dem Herrn Jesus gehören, wäre das ideal, also so wieder. Aber das, was ich gerade geschildert habe, dass der Satan immer noch auf dieser Erde ist, das bin ich als Gotteskind. Die Trennung zwischen Satan und mir ist da durch Jesus Christus. Jesus Christus hat hier eine Trennung gemacht. Das heißt, nie wieder kann ich verloren gehen. Nie wieder hat der Satan Recht und Macht an meinem Leben, sondern das Alte ist wieder hergestellt. Der Satan versucht trotzdem alles, um uns die Gemeinschaft mit dem Herrn und mit Gott kaputt zu machen. Und das Einzige, was er aber letztendlich schafft, ist, er kann mich hier nicht wegbringen vom Herrn. Die Verbindung ist da. Aber man sieht hier schon, das wollte ich eigentlich verdeutlichen, es ist wenig Bewegung möglich. Das ist kein freier Mensch, der da ist, sondern eher einer, der gekrümmt dasteht. Das heißt, wenn wir auf die Angebote Satans eingehen oder auf seine Einflüsterungen oder wie auch immer, dann ist natürlich hier, dass, sag ich mal, wir sind trotzdem verbunden mit dem Herrn durch Jesus Christus. Wir können nie wieder da zurück. Das ist endgültig. In der Bibel steht es zur Genüge, weder Mächten noch Gewalten stehen da. Mächte und Gewalten werden immer im Zusammenhang mit Satan gesehen. Das heißt, also direkte Angriffe Satans können uns nicht trennen vom Herrn. Und das ist das, wo mir so, so wichtig ist, dass wir das einfach kapieren, dass wir, es ist dieser Zustand wiederhergestellt. Trotzdem, wir leben auf dieser Erde. Der Satan hat immer noch Zeit zum Wüten. Wir können sagen, das ist unfair von Gott, dass er immer noch das macht, aber Gott ist so, dass er an die verlorenen Menschen denkt und deswegen noch Zeit lässt. Wir sollten das von dem Blick sehen, wenn wir auch angegriffen werden oder so, dass wir, und dass wir nicht jammern, sondern diesen Zustand einfach nicht zulassen. sondern dass wir, der Satan versucht es noch, getrennt werden wir nie, aber das ist natürlich ein gelähmtes Leben und nicht so, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Gott wünscht es sich so, dass unser Blick auf den Herrn gerichtet ist, auf ihn gerichtet ist und wir in Freiheit uns bewegen können. Das war mir wichtig, einfach nochmal das zu zeigen, weil wir sonst ganz schnell eben in diese Rolle und in diese Spirale kommen, ach ich Armer, ich dieser, ich jener. Nein, der Siegesruf, es ist vollbracht, der steht auf deinem T-Shirt oder ist eingraviert. Der Satan hat kein Recht mehr an deinem und meinem Leben. Und hier ändert sich nichts zwischen Gott und dir, dass du getrennt bist. Aber man sieht hier ja, Bewegung ist da nicht wirklich möglich. Das wünscht sich Gott so nicht, sondern Gott wünscht es sich so. Und der Satan hat kein Anrecht mehr an meinem und an deinem Leben. Sonst hätte der Ausruf vom Herrn am Kreuz, es ist vollbracht, nie ausgesprochen werden dürfen. Und das steht ja auch nicht da, es wird irgendwann mal vollbracht sein, sondern es ist vollendete Vergangenheit, Gegenwart, es ist vollbracht. Nee, vollendete Vergangenheit, wie heißt es im Deutschen?
Ich habe schon lange. Der Ben weiß es bestimmt.
Vollendete Vergangenheit.
Abgeschlossene Handlung.
Also ist eine abgeschlossene Handlung, danke, so kann man es auch formulieren. Das ist mir einfach nochmal ganz, ganz wichtig gewesen, dass wir das tatsächlich vor Augen haben, weil das mit dir was machen wird, nämlich, dass du dich nicht mehr als Opfer siehst von Satan oder als, ich möchte uns einfach aufrufen, diesen Satz, es ist vollbracht in unserem Leben, wirklich so einzugravieren, dass wir ihn benutzen und wenn wir angegriffen werden, dem Satan ins Auge sagen, ey, es ist vollbracht, das Blut Jesu Christi hat mich gereinigt, ich gehöre dem Herrn, verschwinde du, wo du hergekommen bist. Also, dass wir viel offener oder viel, viel, ich möchte, dass es uns zur zweiten Haut wird, dass wir bei Angriffen genauso formulieren oder diesen Blick haben. Und der Satan weiß, wo er bei wem angreifen muss. Er ist so gemein, dass er die schwächsten Punkte benutzt und da angreift. Macht jede Fußballmannschaft so. Die spionieren den, oder studieren den Gegner, um dort zuzuschlagen, wo er am schwächsten ist. Letztendlich macht es der Satan genau gleich. Aber dass ihr euch überlegt und ich mir genauso überlege, wo sind immer wieder Knackpunkte, wo das passieren kann, dass ich nicht in der Freiheit lebe oder in der Freiheit bin, die ich eigentlich habe. Und dass ich dann Buße tue darüber und umkehre, den Herrn um Vergebung bitte und nicht mehr meinen Blick auf den Satan habe, sondern genau ins Gegenteil. Ich möchte ganz arg dafür werben, dass hier, oh vielen Dank, das hier ist in Christus, das ist das, was wir haben. Schöner ist es so, aber dass wir hier viel schneller reagieren in solchen Situationen. Und da weiß jeder von euch, was er weiß, letztendlich sein Schwachpunkt. Und genau da, wenn ihr mal drauf achtet, genau da lässt euch der Satan immer wieder reinpurzeln. Dann jammern wir nicht, sondern wir bekennen das, wir danken dem Herrn, dass das am Kreuz getragen hat und dürfen sagen, es ist vollbracht und vorwärts gehen. Das war mir wichtig, dass ich das nochmal zeige. Ich bin eigentlich ein Freund von solchen Sachen, weil ich es mir dann besser merken kann, vorstellen kann. Und das ist einfach ein Riesenunterschied, als wenn hier auch kein Balken wäre und der Satan einfach an uns dran könnte, ohne irgendwelche, sag ich mal, Barriere. Hier, das ist, dieser Satz, es ist vollbracht. Genau. War mir nochmal wichtig, euch das zu zeigen.
Ich habe gerade Gedanke, eigentlich müsstest du noch ein Bildbild haben, eben wenn dann nämlich die Sünde bekannt ist und der
Wird wieder rund, deswegen habe ich. Ja. Also das wäre der erste, war das so, wo ich der Herr oder mit dem Herrn Jesus oder mit dem Annehmen vom Herrn Jesus habe ich ja genau das wieder alles bekommen, was vorher war. Und deswegen hatte ich da aufs Dritte gezeigt und ein Viertes hatte leider keinen Platz mehr. Aber der Hinweis ist gut, vielen Dank. Genau. Und wir haben gesehen, der Einzige, der diesen Maßstab Gottes erfüllen kann, was die Erlösung angeht, das ist Jesus Christus. Wir wissen Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das heißt, Jesus Christus ist der Einzige, ist das Zentrum, ist das, was von vorne bis hinten in der Bibel, wo Gott um unser Herz wirbt und Menschen auch benutzt, schon damals die gesamte Zeit der Menschheit sucht Gott Menschen, die auf ihn Dank, die diese Botschaft verkündigen, dass Satan besiegt ist. Jesus Christus ist der für uns gestorben, auferstanden ist und lebt. Und schon beim Vorbereiten für die Weihnachtsfeier war mir das so gekommen, wie gerecht Gott sich eigentlich das ausgedacht hat, diesen Erlösungsweg. Man kann dem nichts hinzufügen. Und was muss sich Gott Gedanken gemacht haben, einen Plan sich zu überlegen, der unabhängig ist von irgendwelchen Sachen, die den Menschen ausmachen. Es ist nur das Herz. Er guckt das Herz an und das Herz, ich sage es mal, er guckt nicht die Person an, wie schlau, wie dumm, wie hübsch, wie hässlich, wie alt, wie jung und so weiter. Da hat Gott sich einen Plan ausgedacht, der komplett einfach ist und letztendlich für alle Menschen gültig ist. Er hat daran gedacht, dass wir von uns aus gar nichts bringen können, sondern dass wir abhängig davon sind, die Vergebung oder der Lösungsweg ist für uns und nicht letztendlich nicht für Gott. Gott braucht uns Menschen nicht, hätte er nie gebraucht, aber er hat uns als sein Ebenbild geschaffen. Wir brauchen die Erlösung und nicht er. Und das ist was, wo ich immer wieder staune, wie auch Vierjährige und Jünger sich schon so Gedanken machen können und es so verstehen können, was da im Herzen los ist mit uns. Und selbst da hat Gott dran gedacht, dass es Kinder, die noch nicht lesen und schreiben können, dass die diesen Rettungsweg, dass die den schon verstehen können. Und das ist die frohe Botschaft, von der in der Bibel steht. Das ist das Evangelium, das ist das Zentrum, Jesus Christus. Und mal gucken. Genau, ich möchte aus 1. Mose 3, Vers 7 lesen. Gehen wir da gerade wieder ganz an den Anfang von uns Menschen. 1. Mose 3, Vers 7. Oder ich lese ab Vers 6. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Da wurden ihre beide Augen aufgetan, und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Hier sieht man, also auch in Versen hinterher, der Mensch sucht Gott nicht. Der Mensch macht sich Feigenblätter. Er versucht seine Sünde und seine Schuld mit einem Kleid, mit Feigenblättern, die irgendwann welken und schrumpelig werden und doch nicht mehr das verdecken, was es verdecken soll. Der Mensch versucht durch eigene Kleider seine Sünde und seine Schuld zu bedecken. Feigenblätter. Er hat sich das Kleid selber gemacht und so denkt er, dass Gott ihn wieder annehmen kann, dass Gott es nicht auffällt, dass er von der Frucht gegessen hat. Und in 1. Mose 3, Vers 21, da sehen wir aber die Vorgabe Gottes, die unumgänglich ist. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Gott sorgt für ein Kleid, das für ihn gültig ist. Das heißt, der Mensch, der versucht von Anfang an, versucht er andere falsche oder vergebliche Erlösungsversuche oder hat sich Erlösungswege ausgedacht. Und die wollen wir heute mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Ihr hattet jetzt lang genug Zeit, die Frage schon zu lesen und euch Gedanken zu machen. Von daher gehe ich jetzt davon aus, dass gleich ganz viele Antworten kommen. Welche falschen und vergeblichen Erlösungsversuche des Menschen kennt ihr?
Beichten.
Davonlaufen.
Schlechtes Gewissen.
Gute Werke. Ablassbriefe, da sind wir ganz weit weg. Spenden. Vertuschen. Kasteiungen.
Anbetung von Götzen.
Richtig, auch das gibt's, dass man sich gar keine Gedanken macht. Wobei, da gibt es eigentlich... Damit versuchst du es zu umgehen. Aber Gott hat in den Menschen etwas hineingelegt, so dass es eigentlich keinen Menschen gibt, dass er, wenn er ehrlich ist, dass er sich da nicht irgendwann mal Gedanken macht.
Ja, ich glaube an etwas, wo Gott nicht vorkommen kann.
Ja, ich glaube etwas, wo Gott nicht vorkommen kann. Evolution, ja. Andere Religionen, falsches Wort. Die Bibel ist keine Religion. Ich korrigiere dich jetzt ganz frech.
Du sagst ja falsche Erlösungsversuche.
Dann stimmt's. Aber das ist was, wo ich das lasse ich nie so stehen, auch wenn bei der Arbeit oder so jemand mich anspricht oder von Religion da redet, das sage ich von wegen der Religion. Hier geht es um die Beziehung des lebendigen Gottes zwischen ihm und mir und das hat nichts mit Religion zu tun. Genau, aber die Erlösungsversuche, da hast du recht. Ja, das hat Gott in den Menschen hineingelegt. Genau das ist der Gedanke, wo ich beim Tim schon in die Richtung gehen wollte. Gott hat in den Mensch die Ewigkeit hineingelegt. Der Mensch weiß und er hat das Bedürfnis nach was Höherem. Sonst gäbe es keine Religionen. Also wenn man das mal so weiterspinnt, der Mensch hat da etwas. Aber da komme ich nachher nochmal drauf. Gut. Ich möchte euch vier Sachen nennen. Eins, aufgrund des eigenen Charakters, Selbstgerechtigkeit, das heißt, Schwächen und Mängel sind da, aber keine Sünde. Ich bin ja letztendlich gerecht. Und dahinter steckt auch, eigentlich ist ein guter Kern in mir, eigentlich sogar was Göttliches. Und aus dem kann sich ja noch etwas entwickeln. Und die Selbstgerechtigkeit in Lukas 18, Vers 9 bis 14, Matthäus, Markus, Lukas. Ich glaube, ihr kennt die Begebenheit. Da ist so einer in der Synagoge oder im Tempel, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Lukas 18, 9 bis 14. Er sprach aber, der Pharisäer, nee, gar nicht. Ich lese jetzt von davor. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner, und zeigt mit den Fingern drauf. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Ich weiß nicht, der Herr Jesus hätte da sicher noch manches dazu hinzufügen können. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Hier geht es darum, Selbstgerechtigkeit dieser Pharisäer. Und das ist das, der Mensch denkt, er ist gut. Der Mensch denkt, er guckt auf die anderen, die viel schlimmer sind. Und der Pharisäer erwartet hier, oder der selbstgerechte Mensch, der erwartet, wenn er einmal vor Gott steht, dass seine selbstgemachte Gerechtigkeit, dass Gott die anerkennt, und diese Selbstgerechtigkeit so gut ist, dass er in den Himmel gelassen werden muss. Es ist wie eigentlich, wenn man das Evangelium anschaut, so ein Mensch würde vielleicht sagen: Warum muss jemand für mich sterben? Ich will gar nicht, dass jemand für mich sein Blut vergießt. Das heißt Selbstgerechtigkeit. Ich bin gut genug, dass Gott mich annehmen muss. Ein Fehler, den viele Menschen auf den Leim gehen. Und in Römer 3, Vers 10 bis 12, da beweist uns Gott das Gegenteil. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Und in Römer, da stehen einige solche Verse, die einem da ja klar zeigen, wie tatsächlich die Sache ist. In Vers 22 im selben Kapitel steht: Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und in Römer 10, Vers 3: Denn da ist Gottes Gerechtigkeit, denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Das ist dann die Folge davon, von dem Erlösung aufgrund des eigenen Charakters. Ich finde es brutal eigentlich, diesen Vers. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Finde ich sehr, sehr eindrücklich formuliert. Erlösung durch Bildung. Wissen soll Sünde heilen. Unwissenheit verhindert letztendlich Entwicklungsmöglichkeiten des Menschen und damit auch das, dass er besser wird, dass er sich entwickeln kann. Das heißt, die Menschen sagen, mit guter Bildung, da wird der Mensch besser, weil er besser erkennen kann zwischen Bösem und Gutem, und er wird dadurch besser. Aber im Gegenteil, Bildung ist ein großes Hindernis, um diesen einzigen Weg der Erlösung, nämlich Jesus Christus, anzunehmen. Je gebildeter oder je mehr da bei jemandem ist, sage ich jetzt mal, desto schwieriger wird es, weil der Kopf und nicht das Herz da, oder die Gefahr ist, dass das Herz nicht so viel arbeitet wie der Kopf. Der Mensch letztendlich weiß es besser. Und was ich beobachte, ich habe einen Mitarbeiter, der ganz stolz erzählt hat, wie sich der Mensch entwickelt hat, wie er gebildeter ist und. Ja, Gott hat Kreativität geschenkt und der Mensch hat ganz vieles erfinden dürfen. und so weiter und so fort. Aber was ihn selber angeht, im Charakter, in der Persönlichkeit, da ist gar nichts, außer dass er durch Bildung letztendlich noch raffinierter wird, nämlich anderen Schaden zuzufügen. Nicht mehr so trampelig irgendwie die Alissa da zu, sondern dass ich es viel geschickter mache. Das kann auch, oder das ist was, wo ich oft beobachte. Und eben Bildung kann zu Selbstsucht und Stolz führen. Und eine ganz große Gefahr ist die religiöse Bildung, dass man meint, also ich weiß, dass meine Schwiegermutter Riesenprobleme hat damit, dass wir keinen Titel haben hier in der Gemeinde, also kein Pfarrertitel, wir sind nur Laien. Und Laien bedeutet gleichzeitig, den vertraue ich nicht so viel wie einem Pfarrer, der vielleicht Blödsinn redet. Also da sind Titel und so weiter ganz wichtig. Also religiöse Bildung kann auch eine ganz große Gefahr sein. Wir kommen später noch auf solche Sachen. Drittes ist, was auch ein Weg ist, Erlösung durch Werke, haben wir schon auch gesagt. Gute Werke führen zur Erlösung. Und oh, ich hätte mit Zeichen reinmachen sollen. Selber schuld. Jeremia 13, Vers 23, da steht, kann ein Schwarzer oder ein Kuschit, steht in der Fußnote, also ein dunkelhäutiger Mensch, seine Haut ändern, ein Leopard seine Flecken, dann könntet auch ihr Gutes tun, die ihr an Böses tun gewöhnt seid. Also wäre es möglich, dass ein Mensch seine Hautfarbe ändert, dann würde das gleichzeitig bedeuten, dass der Mensch auch etwas tun kann, um sein sündiges Herz zu ändern. Und wir wissen alle, dass ein sündiger Mensch, ein Sünder, sein Herz nicht verändern kann. Das ist so ein Beispiel, wo in der Bibel steht, wo man auch Menschen erklären kann oder wo man in Gesprächen auch anwenden kann, wenn Leute das sagen. Und noch ein Urteil haben wir in Jeremia 2, Vers 22. Auch wenn du dich mit Natron oder Lauge wüschest und viel Laugensalz nimmst, schmutzig bleibt deine Schuld vor mir, spricht der Herr. Das heißt, zwei ganz eindeutige Stellen, wo steht, dass der Mensch kann noch so viel tun, er kann Lauge benutzen und so weiter. Ein Mensch kann seine sündige Natur, seine Sünde nicht loswerden und seine Stellung als Eigentum Satans erst recht nicht. 2 Vers 22, Jeremia 2 Vers 22. Ja, genau. Wir wissen, ein gewisses Maß an Besserung ist möglich, indem man selber sehr diszipliniert ist. Es gibt viele Menschen, die dem Herrn Jesus nicht gehören und eigentlich ein akzeptableres und christlicheres Leben führen als Gotteskinder. Aber trotzdem bringt es diesen Menschen keine Gerechtigkeit vor Gott. Für Gott etwas tun, um von ihm angenommen zu werden. Da haben wir als Beispiel auch den Kain, der seine Früchte bringt, sein Werk, sein Händewerk. Das kann Gott nicht annehmen. Auch hier ein Beispiel aus der Bibel. Abel, wissen wir, der hat das Beste von seinen Schafen gebracht, hat Gott angenommen. Auch hier sehen wir einfach durch gute Werke, ist da nichts möglich. und Erlösung durch Religion. Wir hatten das schon. Und auch eben hier ist sehr auffallend, egal mit welchen Menschen man spricht, sie haben immer das Bedürfnis oder innerlich dieses, es gibt was Höheres, es gibt eine Macht, sie haben die unterschiedlichsten Worte dafür und der Mensch weiß das eigentlich und da sind Religionssysteme oder Religionen sind da, die retten sollen. Der Mensch, der hat eine innere Leere, ist ja eigentlich auch logisch, wenn der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen ist, Geist, Seele, Leib in Verbindung mit dem Herrn und dann kommt der Satan und reißt das alles raus, da kann nur hohl sein. Das kann gar nicht anders sein. Von daher, diese Leere, die spürt der Mensch auch. Da kann man alle Menschen fragen. Letztendlich, sie geben alle an, irgendetwas fehlt ihnen. Und der Satan hat den Menschen ausgehöhlt und letztendlich auf die richtige Art und Weise kann nur Gott es wieder wirklich ausfüllen. Aber der Satan, der hat einen anderen Weg. Der Satan versucht seit dem Sündenfall dieses Loch, dieses Verlangen, dieses Etwas im Menschen, was nicht gestillt werden kann, sonst gäbe es nicht so viele Kaufsangebote, sonst gäbe es nicht so viele, einfach, dass man sich zuballern kann mit Zeug, Ablenkung, Freizeitangebote. Wenn dieses Loch gefüllt wäre, hätte der Mensch kein Bedürfnis nach diesen Sachen. Aber eben Satan versucht es zu füllen und versucht es zu stillen, ein Loch, was nicht gestillt werden kann, vor allem nicht durch ihn. Und er versucht eben, den Mensch für sich zu gewinnen und an sich zu fesseln. Und deswegen bietet er den Menschen Religionen an und lässt sie im Glauben, dass sie dadurch errettet werden. Und der Hammer ist, und das ist was, ich glaube, das hat der Frank irgendwann mal gesagt gehabt, dass Gott uns bei den wichtigen Sachen nie im Unklaren lässt. Die Sachen, die in der Bibel für unseren Alltag wichtig sind, für unser Leben wichtig sind, die hat er eindeutig, klar und einfach formuliert. Es gibt Stellen, die schwierig sind, aber die haben letztendlich keine Bedeutung für unseren Alltag, was das Leben in Christus bedeutet. Themen, wo aber schon viel Streit gab, was der Satan sich zunutze gemacht hat. Aber alles, was das angeht, den Erlösungsweg, hat Gott einfach gemacht. Und es ist ein Weg, ein Mensch bzw. Gottes Sohn. Es ist eine Art und Weise, wie man in den Himmel kommt. Es ist eine Sache, die dann passiert. Vergebung der Sünden, vom Eigentum Satans zu Eigentum Gottes und. Also sind viele Sachen, aber es braucht nicht verschiedene Sachen. Und der Satan, der bietet einfach die unterschiedlichsten Religionen an. Je nach Temperament von den Menschen, je nachdem, wie gebildet oder ungebildet er ist, je nachdem, aus welchem Land er kommt, welche Kultur sie haben. Überlegt es euch mal, die ganzen Religionen, die sind so entstanden. Satan führt zu Verwirrung. Satan möchte, dass anhand dieser vielen Religionen die Menschen letztendlich nicht mehr wissen, was ist das Richtige und was nicht. Und das ist so komplett anders wieder als gegenüber Gott. In der Bibel steht, Satan ist ein Durcheinanderbringer. Und selbst beim Angebot, was er anbietet, wie Menschen errettet werden können, macht er so ein Durcheinander, dass der Mensch letztendlich nicht weiß, was richtig ist. Was alle gemeinsam haben, alle Religionen, ist, dass der Mensch etwas tun muss für seine Errettung. irgendwelche Vorschriften einhalten, irgendwelche Rituale, irgendwelche Handlungen, irgendetwas. Bei den Religionen muss der Mensch immer etwas bringen. Und nicht nur, dass er tausende Religionen ins Leben gerufen hat, letztendlich weiß kein Mensch bei den Religionen, hat es gereicht zur Errettung oder nicht. Selbst da lässt er den Menschen dann im Ungewissen. Das ist der Satan, so arbeitet der. Und demgegenüber der Plan Gottes, und das ist so genau, müssen wir das den Menschen ans Herz bringen, dass sie Lust bekommen darauf, auf den Erlösungsweg des Herrn. Wir müssen uns nicht schämen dafür, sondern im Gegenteil, die Menschen, mir geht es oft so, dass in einem Gespräch ein Mensch dann eine Bemerkung macht und dann habe ich sofort im Kopf, oh, Antwort geben, Antwort geben, Antwort geben. Das ist aber Blödsinn. Ich kann genauso, bevor ich irgendein Unbedachtes sage, was den Menschen vielleicht verwirrt, kann ich dieser Person sagen, hey, deine Frage ist gut, lass mich die mal mitnehmen, ich mache mir da Gedanken, ich will dir jetzt keinen Stuss reden oder erzählen, sondern lass mich das, ich muss mir das überlegen, wie ich dir das erklären kann. Aber wir kommen dann sofort in so einen Druck, wenn ein Mensch auf uns zukommt oder wenn wir ein Gespräch haben, haben wir sofort einen Druck, oh, ich muss das jetzt, ich muss das jetzt. Und das ist aber total daneben von uns Gotteskindern. Wir müssen gar nicht. Wir sollten uns eher angewöhnen, diesen Menschen Fragen zu stellen. Weil ich merke, die kommen und plappern irgendwelches Zeug daher und haben letztendlich null Ahnung von dem, was sie sagen. Sie plappern irgendjemandes hinterher. Sie können vielleicht einen Bibelvers zitieren, aber das war es auch. Wir lassen uns da ganz, ganz oft unter Druck setzen oder ich bin weniger wert oder dieses oder jenes. Also das müssen wir komplett ablegen, weil das nicht der Fall ist. Wir haben die beste Botschaft zu verkündigen, die es gibt. Und der Satan, der will uns auch da verunsichern. Aber ich merke ganz oft, wenn ich ein, zwei Fragen stelle, wie diese Menschen plötzlich den Mund halten und anfangen nachzudenken oder zu überlegen und merken, was für ein Käse, sage ich jetzt mal, sie eigentlich gesprochen haben oder erzählt haben. Aber wir lassen uns da ganz schnell unter Druck setzen, wir müssen antworten und jetzt sofort und am besten das gesamte Evangelium. Nee, das Erste, was unsere Aufgabe ist, ist Beziehungsarbeit, über das Wetter zu reden, über den Beruf zu reden, das ergibt sich. Da müssen wir viel lockerer werden insgesamt. Und das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir schnell in Angst geraten, was sage ich dem jetzt? Ich habe das mal meinem Vater, der hat gesagt, und da hat er gesagt, weißt du, Gott kann aus Mist auch Dünger machen. Das heißt, wenn ich auch etwas vielleicht Falsches in dem Moment gesagt habe oder was nicht Verständliches, dann darf ich dem Herrn das Gespräch hinlegen und sagen, Herr, ich habe das und das gesagt und ich glaube, das war nicht gut, mach du daraus was Gutes oder löschst diese Person aus dem Kopf. Das ist doch der Alltag mit dem Herrn. Genau so, darum geht's. Was steckt denn hinter diesen ganzen Sachen? Was will denn der Satan erreichen? Was meint ihr? Das war jetzt unbewusst.
Dass die Sicht auf, also dass halt so viele Angebote gibt, dass die Sicht nicht, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. So.
Mhm. Ja. Was will der Satan erreichen? Der Kampf Satans ist eigentlich gar nicht gegen uns Menschen, sondern gegen Gott und Jesus Christus. Und wenn wir überlegen, wir haben 1. Mose 3 gelesen, ganz am Anfang, direkt nach dem Sündenfall, hat Gott angekündigt, nämlich den Sieg über den Satan. Der Same der Frau wird, du wirst ihm in die Ferse stechen, er wird dir den Kopf zertreten. Das heißt, beim ersten Ehepaar auf dieser Erde, was gefallen ist, macht Gott eins, er kündigt den Sieg schon an. Er kündigt das Ende vom Satan eigentlich schon an. Und das versucht der Satan seitdem mit aller Macht zu verhindern. Auf Golgatha hat er gedacht, er hat sein Ziel erreicht. Aber dieser Siegesruf, es ist vollbracht, hat seinen scheinbaren Sieg vollkommen und endgültig zunichte gemacht. Und Satan hat bis zu dem Zeitpunkt mit allen Mitteln dagegen gekämpft, dass der Herr Jesus überhaupt bis dahin kommt. Herodes, der ihn als Kind töten lassen wollte und. Wir kennen viele Geschichten, wo sie ihn von der Klippe stürzen wollten und. Der Satan, der ihn versucht hat selber, er wollte verhindern, dass das letztendlich passiert, dass der Herr Jesus sein Werk vollenden kann. Wir wissen es, der Herr Jesus konnte nicht aufgehalten werden. Und das hat Gott dem Satan schon angekündigt gehabt. Und er kann Gott und dem Herrn Jesus persönlich nichts anhaben. Deshalb hat er seinen Kampf seitdem etwas geändert. Was meint ihr? Gucken, was ich da als Nächste habe. Ah ja, könnte man als Frage nehmen. Was ist jetzt der effektivste Angriff, den Satan machen kann? Er weiß, er ist besiegt. Der Herr Jesus hat den Sieg vollbracht am Kreuz. Der Siegesruf ist ausgerufen. Was ist das Effektivste, was er machen kann? Das ist sein Ziel, ja. Das ist sein Ziel, aber wie erreicht er das?
Mit den ganzen Verwirrungen.
Mit Verwirrungen.
Die ganzen Möglichkeiten, die wir auch gezählt haben.
Dass der Mensch nur um sich selbst
geht. Auch das, ja. Aber er greift seitdem das Wort Gottes an, die Bibel. Die Bibel ist das Buch, wo Gott alle Menschen wissen lässt, dass der Satan verloren hat und besiegt ist. Das ist doch die Botschaft der Bibel. Nicht, Andreas, du Schlimmer, du bist so schlecht und dieses und jenes. Nein, die Botschaft der Bibel ist, es ist vollbracht und Satan ist besiegt. Und er kann Gott und Jesus nichts anhaben, deswegen versucht er, ist sein Angriff auf das Wort Gottes selber. Und jeder Mensch, der anfängt, die Bibel zu lesen, der merkt oder der muss merken, ey hoppla, da ist ein Sieg vollbracht worden über den Satan. Und das ist ja eigentlich schlimm. Das ist wie wenn ein Verein ständig verloren hat und ständig dann das liest und das veröffentlicht wird. Das heißt, diesem ist es ständig vor Augen. Und auch diese würden versuchen, mit allen Mitteln Veröffentlichungen, sage ich mal, zu verhindern. Und der Satan, das ist vielleicht ein ganz blödes Beispiel gewesen, aber zeigt so vielleicht ein bisschen das. Der Satan hat hier schwarz auf weiß seine Niederlage stehen und versucht seitdem, dass das Wort Gottes vernichtet wird. Vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung wird von seiner Niederlage und von Gottes Sieg, vom Sieg vom Herrn Jesus berichtet. Und von dem her sollten wir das anschauen. Das ist die frohe Botschaft, das ist das Evangelium, das ist das Zentrum, habe ich schon mal gesagt. Und ganz gezielt geht Satan an das Evangelium Jesu Christi. Er weiß, dass er das nicht verhindern kann, dass das Wort Gottes vom Erdboden verschwindet. Er hat es durch die unterschiedlichsten Menschen versucht, aber das ist was durchs Internet. Das Wort Gottes wird nie wieder irgendwie so ausgelöscht werden können, dass es kein Exemplar gibt. Es ist der meistverkaufteste Buch auf dieser Erde, nur zur Information. Da könnte ich euch mal, das ist das Buch der Rekorde, das kann ich euch mal, das ist voll cool, hatten wir mal eine Kinderfreizeit drüber, über das Thema, was das alles beinhaltet, das Wort Gottes. Aber das ist klar, Gott passt auf sein Wort auf. Und das hat dann eben aber dazu geführt zum effektivsten Angriff Satans, nämlich ein falsches Evangelium. Und das hält nicht nur, sag ich mal, insgesamt unter den Menschen, sondern auch in Gemeinden. Das ist eigentlich der effektivste Angriff, ist nicht von außen, sondern von innen. Und durch dieses falsche Evangelium verhindert er, dass Menschen errettet werden. Und er verwirrt ganz bewusst die Boten des Evangeliums, die eigentlich die frohe Botschaft, die diese Botschaft verkündigen, Jesus Christus, Gottes Sohn, ist auf diese Erde gekommen, gestorben, auferstanden. Durch ihn können wir Befreiung von Sünde und können wir Gotteskinder werden. Er verwirrt die Boten, die diese frohe Botschaft verkündigen sollen, verwirrt er. Und er macht ein eigenes Evangelium sich zurecht. Und das Schlimme ist, auf der Grundlage der Bibel. Der Satan konnte das Wort Gottes nicht von außen angreifen, deshalb versucht er es von innen unschädlich zu machen. Und 2. Korinther 11, Vers 13 bis 15, wir sind gleich durch für heute, Römer, Korinther, 2. Korinther 11. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. Und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Das heißt, wo wir gerade im Moment hingucken, in Gemeinden und so weiter und so fort, ein bisschen daneben, ein bisschen ein falsches Evangelium, ein bisschen eine Veränderung von der Botschaft, Engel des Lichts, falsche Apostel, Menschen, die auf den Satan drauf reinfallen. 2. Korinther 11, Vers 3 steht, ich fürchte aber, das ist die Gefahr, ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Das heißt, wenn wir kapiert haben, dass der Satan der effektivste und der jetzige Angriff auf die Gotteskinder, auf das Evangelium ist, dann ist es umso wichtiger, dass wir wachsam sind. Und hier steht so klar, von der Einfalt und Lauterkeit von der Christus gegenüber abgewandt. Das heißt, es ist nicht kompliziert, es ist nicht schwer, das Evangelium zu verstehen und die Botschaft Jesu Christi zu verstehen. Da ist aber eine Gefahr, dass wir darauf reinfallen. Und Galater 1, Vers 6 und 7 steht, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen, verschiedenen, andersartigen, in der Fußnote steht es, zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Satan kann Jesus Christus nicht aus dem Evangelium rauslöschen. Er muss ihn mit einbeziehen. Er muss ihn in seinem falschen Evangelium verkündigen. Aber kann er ihn als Erlöser, als derjenige, der ihn besiegt hat, verkündigen? Nein, das macht er nicht. Wir machen da mal weiter kurz. Ich habe nicht mehr die Zeit gehabt, das alles aufzuschreiben. Also das sind alles so Sachen, wo haarscharf am Wort Gottes zum Teil vorbeigehen, die er benutzt. Taufe und Konfirmation erretten in der evangelischen Kirche, Kommunion, Beichte. Das Heil ist verlierbar, das hatte ich im Sommer ja als auch ein Punkt in der Predigt, was das einfach für krasse Auswirkungen hat. Oder eben, was auch die Charismatik sagt, letztendlich ein Zeichen dafür, ob jemand wiedergeboren ist, ist die Fähigkeit, in Zungen zu reden. Und was der Satan macht, ist, dass er sagt, Jesus ist nicht Gottes Sohn, sondern er ist ein Lehrer, er ist ein Prophet. Es macht Sinn, ihm nachzueifern, aber er ist nicht der Erlöser. Das ist das, was er macht. Und er fügt Sachen hinzu oder verändert Sachen oder er macht es haarscharf. Der Helmut hat mal gesagt gehabt, es ist wie bei einer Weiche von einem Zug. Es kann eine Weiche sein und beide Züge fahren 800 Kilometer direkt nebeneinander, aber sie kommen trotzdem an einem anderen Ziel an. Das hatte mich sehr beeindruckt, dieses Bild, habe ich auch nicht mehr vergessen. Und das ist letztendlich das haarscharf vorbei, 800 Kilometer direkt neben dem anderen Zug, wo der ankommt, auch wenn es vielleicht nur das andere Gleis ist, dann in Hamburg oder so, aber es ist ein anderes Ziel. Also das heißt, eine Kleinigkeit. Und eben, er macht den Menschen, er sagt Jesus Christus, ja, eifert ihm nach, schaut, dass ihr so werdet wie er. Und die Menschen, Pharisäer, wenn man das anschaut, die haben ja viel getan, um sich zu verbessern. Aber als Erlöser braucht ihr ihn nicht. Und was ich schlimm finde, ist, dass er für sein Evangelium die benutzt, die frohe Botschaft, die das Evangelium verkünden sollen. Er verwirrt sie und ich möchte da gerade nochmal aus Galater lesen. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Das ist das Urteil Gottes über diese Menschen. Von daher, es gibt viele plumpe Sachen, finde ich, die der Satan so fabriziert. Schlimm finde ich diese Feinheiten, diese kleinen Veränderungen, die in die Gemeinden reinkommen. Und die Folge eines falschen Evangeliums ist, es werden Leichen für Satan produziert, weil der Mensch denkt, dass er wieder oder dass er errettet ist oder wiedergeboren ist und er ist es gar nicht. Von daher macht euch Gedanken diesbezüglich in eurem Leben, je nachdem, wo ihr herkommt, aus welchem Hintergrund auch, bist du eine Leiche oder bist du keine Leiche, aufgrund von einem falschen Evangelium. Es ist nicht zu spät, das Richtige anzunehmen. Letztendlich wird das Werk Jesu Christi verunehrt und Gott wird lächerlich gemacht. Das ist letztendlich das Ziel. Satan kämpft gegen Gott und gegen Jesus Christus. Und er möchte Leichen produzieren. Er möchte keinen Menschen abgeben an Gott und an den Herrn Jesus. Er möchte nicht, in der Bibel steht ja, dass ein Fest im Himmel ist, wenn ein Mensch sich bekehrt, also wenn ein Mensch den Herrn Jesus annimmt. Auch da hat man diese Freude und diese frohe Botschaft wieder. Und das möchte er nicht. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir aufpassen, welches Evangelium beziehungsweise welche Dinge werden in Gemeinden hineingetragen. Und der Satan benutzt die das gesunde, ich sage jetzt mal gesunde oder das richtige Evangelium verkündigen sollen. Und es gibt nur zwei Evangelien, nämlich das, was am Wort Gottes vorbei ist, auch wenn es nur eine Klitzekleinigkeit ist, ist Evangelium Satans. Merkt euch das ruhig so, weil das hat letztendlich nichts mit dem Herrn zu tun. Wenn ich sage, das Heil ist verlierbar, ein Mensch auf seinem Sterbebett, er weiß letztendlich nicht, bin ich wiedergeboren oder bin ich nicht wiedergeboren. Unruhe und. Da steckt nie Gott dahinter, weil Gott eindeutig, weil Gott klar ist, weil Gott transparent ist, weil Gott sein Evangelium ganz, ganz einfach gemacht hat. Deswegen, es gibt das Evangelium Satans oder Evangelium Jesu Christi. Und sie sind komplett entgegengesetzt, weil sie komplett andere Zielrichtungen haben. Und nur ein Evangelium ist die Botschaft zur Erlösung, nämlich das richtige Evangelium. Und achten wir da so ein bisschen drauf und lassen uns das Evangelium einfach nicht nehmen. Diese frohe Botschaft, das, was wir letztendlich da geschenkt bekommen haben in Jesus Christus. Und damit bin ich fertig.